Dann lesen wir weiter von Vers 25 ab. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Die Verstockung, die einen Teil Israels getroffen hat, dauert so lange, bis die volle Zahl der Heiden zum Heil gelangt ist. Wenn ich das lese, da kriege ich Herzklopfen. Sind Sie dabei? Wenn das bei Gott gezählt ist, sind Sie dabei? Nicht, dass Sie sagen, das nicht so genau. Das ist bei Gott ein Plan. Die Zahl erfüllt ist, kann seine Endgeschichte beginnen. Dann wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen, der alle Gottlosigkeit von Jakob abwenden wird. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Weil sie das Evangelium ablehnen, sind sie Feinde Gottes. Und das um euretwillen. Sonst hätten wir das Evangelium gar nicht bekommen. Das ist deshalb umso mächtiger in die Heidenwelt gegangen. Aber weil Gott sie erwählt hat, sind sie von ihm geliebt um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und seine Berufung sind unwiderruflich. Wir haben vor ein paar Jahren mal eine ganze Predigt nur über diesen Vers gehabt. Das ist so ein Angelpunkt des Glaubens und der Glaubensgewissheit. Nur den Vers. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Daran kann man sich halten in den Anfechtungen. Wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt durch ihren Ungehorsam, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden um der Barmherzigkeit willen, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle ins Gefängnis des Ungehorsams eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen. O, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Entscheidungen und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat den Geist des Herrn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas gegeben, so dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Herr, wenn wir nichts verstehen, dann kannst du dennoch mit deinem Geist uns das wichtig machen, was wir verstehen müssen, jetzt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir Erntedankfest feiern, dann mag das heute so sein, dass wenig noch um uns her mit uns mitfühlen können. Warum Erntedankfest? Bei uns kommt das Essen aus der Kantine. Das brauchen wir nicht. Aber ich nehme an, Sie sind in den zurückliegenden Monaten oft nachdenklich, staunend und fröhlich stehen geblieben. Irgendwo an einem Urlaubstag, im Blick auf die überwältigende Fülle der Schönheiten, die Gott ausstreut, unbegrenzt, oder bloß ein ganz kleines Bild eines Blumenbeetes mit der durchdringenden Farbenpracht, die einem dort entgegentritt. Ein Weizenfeld, das man sieht vor der Ernte, oder wie wir es in Pura dort gesehen haben, am Luganer See, wo wir mitten in den Weinbergen waren. Und wenn man diese großen Trauben dort hängen sieht, wir verstehen so wenig von der Natur. Und man will immer als Mensch heute im 20. Jahrhundert wieder anfangen und sagen, ich möchte das wieder neu lernen, was an Schönheit mir da entgegentritt. Und sagen mir immer wieder Leute, das ist bis heute so geblieben, die sagen, haben Sie auch Freude in der Natur? Ich gehe auch so gern in den Wald. Das ist meine Kirche. Da begegne ich Gott. Neulich hörte ich einen, der sagte so nett, wenn Sie dort Gott begegnen würden, dann würden Sie gar nicht mehr leben. Denn wenn Sie Gott begegnen, werden Sie als ein sündiger Mensch vernichtet zusammengeschlagen. Kein Mensch mit seinen Fehlern kann Gott begegnen. Wir begegnen nicht Gott, sondern wir begegnen den Werken seiner Schöpfung. Und das ist ein Unterschied. Ein Flugzeug ist was anderes als die Konstrukteure, die es gemacht haben. Das ist nicht das Gleiche. Wir sehen die Natur. Und mir liegt da heute sehr viel daran, in einer Zeit, wo viele sich wieder sehnen nach dem Schönen der Natur, dass wir genau wissen, was wir als Christen von der Natur sagen. Es sind Werke der Schöpfung Gottes. Und es geht nicht an, dass wir auch die Natur ideologisieren. Als ob es jene heile Welt wäre, in die wir uns nur zurückziehen brauchten und dann wären wir alle Probleme unseres irdischen Daseins los. Das stimmt doch gar nicht. Diese Natur ist eine leidende Natur. Und es gibt und gab auch noch nie jenes wunderbare biologische Gleichgewicht, das gab es noch nie. Sondern es gibt einen furchtbaren Kampf der Insekten und der Tiere gegeneinander und der Zerstörung durch Krankheiten und wo ein Unkraut das andere niederringen will. Und wir hatten ja jetzt gerade in diesem Predigttext etwas Unheimliches, dass man an einer Pflanze herumschnippelt mit dem Messer. Das ist gar nicht schön, da blutet einem das Herz. Und das muss in der Natur sein, weil in der Natur Züchtung nötig ist, da muss man den Gefahren wehren. Ach, Sie haben doch, die Sie einen Garten gehabt haben dieses Jahr, was war das alles für eine Plage? Was haben Sie gehackt und hochgebunden und dann kam wieder etwas, dass am Ende keine Frucht da war und die Schnecken dieses Jahr und was man alles erzählen kann. Die Natur ist eine sehr leidende Welt, die sehr wohl die Arbeit und die Mühe braucht. Das brauchen wir doch nicht verschweigen am Erntedankfest, das gehört ja mit dazu, dass wir Verantwortung tragen und als Menschen von Gott eingesetzt sind, die Natur recht zu behandeln, recht zu pflegen, recht zu betreuen, in der Verantwortung vor ihm. Und darum möchte ich einfach das jetzt nehmen. Wir wollen nicht bloß stehen bleiben in der Freude an den Pflanzen, sondern merken, dass immer wieder in der Bibel die Schöpfung und besonders die Pflanzen ein Bild sind, auch für unser Leben. Und dass an der Stelle ein Vergleichspunkt da ist zwischen den Pflanzen und uns, dass Gott bei uns auf Frucht wartet. Das wäre zu wenig, wir gingen nach Hause und sagen, gut war das dieses Jahr, wir haben wieder eine Ernte einbringen können. Und Gott fragt, was ist mit deiner Ernte? Zu was habe ich dich eingesetzt? Was ist die Frucht unseres Lebens und was kommt bei uns dabei heraus? Das möchte ich mal drüber schreiben. Das Erste, unser Leben gleicht einem nutzlosen Wildwuchs. Jetzt habe ich Sie aber fast gekränkt. Wenn wir uns so einmal prüfen und sagen, was ist mein Leben? Ist unser Leben nicht besser vergleichbar einer großen, schönen, majestätischen Schwarzwaldtanne, einer echten deutschen Eiche, tief gewurzelt steht die da? Wir sind doch Persönlichkeiten mit einer weiten Ausstrahlung und stellen etwas dar. Das Bild, das hier Paulus verwendet, ist erschütternd, ernüchternd. Unser Leben gleicht einem Wildwuchs. Von einem wilden Olearius, von einem wilden Ölbaum, der keine Früchte trägt. Das ist das Leben, das nur für sich dahin lebt. Wo man sich freut, Hauptsache mein Zweig grünt, aber für Gott kommt nichts dabei heraus. Und nun wird dieser Wildwuchs genommen und wird in den Stamm eines alten, wertvollen, kostbaren Ölbaums eingepfropft. Wenn jetzt Baumzüchter unter uns sind, dann müssen sie eigentlich mit ganzer Leidenschaft protestieren. Und das hat immer wieder die Bibelleser an dieser Stelle zu gereizt, zu sagen, man sieht, die Theologen verstehen nichts von der Landwirtschaft. Und der Paulus war vielleicht Rabbine und ein Apostel, aber vom Baumzüchten versteht er nichts. Niemand wird ein wildes Reis in einen guten Ölbaum einpflanzen. Umgekehrt macht man doch das. Sondern man nimmt einen wilden Baum und pfropft einen guten Zweig drauf. Ich habe extra noch mit einem großen württembergischen Baumzüchter telefoniert und habe mich informiert. Genau das ist die einzige Methode der Veredelung. Aber wenn Sie noch alte Bücher von Ihrer Oma dastehen haben, das schöne Buch von Ludwig Schneller vom Heiligen Land, dann werden Sie drin lesen, dass er, der Schwabe, der dort unten war mit dem syrischen Waisenhaus, niederschreibt in seinen sehr zuverlässigen Reiseberichten, dass er sehr häufig dieses umgekehrte Verfahren bei den Südländern getroffen hat. Und vielleicht hat er Paulus doch ein bisschen mehr verstanden von der Landwirtschaft. Dann darf ich es kurz erklären. Ein Ölbaum, ja, wer schon im Garten Gethsemane war, der kennt ja diese knorrigen Baumrinden, die man einem zeigt und von dem die Führer erzählen, sie seien 2000 Jahre alt. Das macht man natürlich um des Tourismus willen. Das dürfte nicht ganz stimmen. Aber die Touristen glauben es ja immer gerne. Aber es stimmt, dass Ölbäume manche 100 Jahre alt werden können. Und darum sind sie so knorrig und verwachsen. Solche Baumrinden sieht man bei uns überhaupt nicht. Ein Ölbaum hat seinen ersten Ertrag eigentlich richtig nach 40 Jahren. So lange braucht er. Und wenn er nun einige 100 Jahre wächst, dann kommt das vor, dass das Holz müde wird. Und dann macht man dies, und jetzt erinnern sich Baumzüchter, das gibt's allerdings, dass man zur Verjüngung für eine Zwischenzeit in einen guten Ölbaum, der nur etwas müde geworden war durch die viele Frucht, für einige Zeit einen wilden Schössling dazwischen pflanzt. Weil der natürlich keine Frucht bringt, wird er nachher wieder abgeschnitten und wieder ein edles Reis drauf gepflanzt. Er hat nur für eine Zwischenzeit eine Aufgabe. Und daran macht Paulus deutlich, das ist doch unsere Situation. So sind doch wir, die Heidenvölker, eingepflanzt worden ins Volk Israel. Weil damals Jesus verworfen wurde, hat Gott diese Reben, diese Zweige ausgebrochen und hat die Heidenvölker eingepfropft in seine alte Heilsgeschichte. Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal in unserem Glaubensleben nicht bewusst sind, dass es eine Verbundenheit über die Jahrhunderte gibt mit den Vätern des Glaubens. Und die können wir nur lernen, wenn wir Bibel lesen, dass wir in einer Tradition stehen als Volk Gottes mit den Vätern, die uns vorangegangen sind, und dass das, was ein David einst gelebt hat, in seinem Mut, als er dem Goliath entgegenzog, das ist etwas für unsere jungen Leute. Das ist dein Vorbild. Du stehst in der Nachfolge dieses David. Oder ein Daniel, der so unbeugsam war, als er am babylonischen Hof dieses hohe Amt bekam. Dies ist ein Mann, in dessen Spuren du hineintreten sollst. Wir sind eingepflanzt in das traditionsreiche Erbe Israels. Und das ist kein Bruch zwischen Altem und Neuem Testament. Das schließt sich nahtlos, weil das die Geschichte des Glaubens ist. Und man möchte nur bitten, schließ dich an. Leb doch diese traditionsreiche Geschichte aus dem Stamm, der noch voll Saft ist und der gesund ist. Aus diesen Verheißungen Gottes, die dem alten Bund gegeben waren, darfst du heute leben. Da kannst du deine Krisen bestehen. Du darfst dich trösten mit den Prophetenworten des Jeremia. Und du darfst dich erquicken lassen von den Worten Jesajas. Das ist für dich geredet und für dich gesprochen. Du stehst gar nicht vereinzelt da. Und es ist bewegend, wie Gott hineinpfropft in diesen Baum, in diesen Stamm, die verschiedenen Nationen und Völker der Erde, wie sie kommen aus allen Richtungen, damit für Gott die Pflanze wachsen kann und eine große Ernte eingebracht werden kann. Das war das Erste. Wir sind nur ein unnützer Wildwuchs. Aber hoffentlich sind Sie eingepfropft in die große Gottesgeschichte seines Volkes. Nun kann ich dann weitermachen mit dem zweiten Punkt. Eingepfropft, was nun? Eingepfropft, was nun? Der Zweig bekommt den Saft und dieser Wurzelstock mit seinen tiefen Wurzeln, der holt selbst in den heißen Tagen das Wasser von weit unten und lässt es hineinfließen, auch in die Zweige, die da eingepfropft sind. Aber nun passiert was Schlimmes. Diese eingepfropften Wildzweige, und das wissen wieder die Baumzüchter, die leben häufig ganz vergnügt. Die wachsen wie wild, wie noch gar nie, weil sie so einen gesunden Wurzelstock noch gar nie gehabt haben. Und dann tragen sie Blätter über Blätter und der Stecken wird immer dicker. Der Ast wird immer größer und mächtiger. Aber es ist keine Frucht daran. Was Paulus hier schreibt, ist ein prophetisches Wort, wo wir uns als Christenvölker tief schämen müssen. Was hat Gott ganz besonders uns Deutschen geschenkt? Wie hat er uns hineingenommen in seine alten Verheißungen? Und was ist an Frucht herausgekommen? Wir brauchen gar nicht jetzt die belastete Geschichte zwischen Deutschen und Juden allein betrachten, dass in keiner judenchristlichen Gemeinde in Israel ein Kreuz hängt. Weil das Kreuz ihnen so unheimlich abstoßend gemacht wurde durch die Christen. Sie predigen über das Kreuz Jesu, der für unsere Sünden gestorben ist, aber sagen, wir haben so viel erlebt von den Christen. Und Paulus redet doch in diesen Versen, erschütternd, rühme dich doch nicht über den Stamm. Ist das möglich gewesen, dass über Jahrhunderte hinweg immer wieder unter Christen Tendenzen gab, sich über das Judentum zu erheben, verächtlich zu sprechen vom Alten Testament, das lang überholt sei? Es gibt gar nichts Aktuelleres, als hineingewurzelt zu sein in dieses Reden Gottes mit uns heute. Rühme dich nicht. Weißt du, woher du deinen Saft bekommst? Und die christliche Gemeinde würde in dem Augenblick sofort absterben, wenn wir nur aus diesem ganzen Segenstrom Gottes abgeschnitten wären. Das ist der Kernpunkt. Am liebsten hätte ich Ihnen an dieser Stelle jetzt einfach von geheiligten Bibelauslegern vorgelesen, was ein Adolf Schlatter gesagt hat. Einfach. In der Zeit vor dem Dritten Reich. Erstmal meint man, redet immer nur von der Geschichte. Wo er sagt, das wird der Testfall der Christen werden. Dass sie sich nicht ein Stückchen vom Judentum trennen lassen. Auch wenn wir dem Judentum Christus bezeugen müssen als den Messias. Aber wir gehören unlösbar zusammen. Kein Stück der Überheblichkeit. Kein Stück der Verachtung. Warum rühmst du dich? Die Wurzel trägt dich. Wer bist du denn eigentlich? Staune über die Güte Gottes. Die Güte Gottes, die so groß war, auch im Leben Davids. Wo Gott die Sünde zugedeckt hat und diesen Hirtenjungen gebraucht hat als einen Mann, durch den Gott sein Volk segnen konnte. Wie Gott einen Salomo erhoben hat und ihm ein neues Herz gab. Sieh doch die Güte Gottes. Du bist doch beschenkt von der Größe Gottes. Nicht, was du selber bist und mitbringst, ist das Große, sondern was Gott dir schenkt. In diesem Abschnitt, wenn man ihn noch einmal liest, muss man sagen, der kann ein Ja auf den Boden werfen. Da steht etwas drin vom heiligen Gott. Ein heiliger Gott, der die Sünden in seiner Gemeinde nicht durchgehen lässt. Der Israel um des Unglaubens willen ausgebrochen hat. Und der damals in Philippi die Frau mit der schönen Purpurboutique, diese Lydia, annahm, weil sie glaubte, den Gefängnisbeamten, gar keine besonderen Leute, sieh doch die Güte Gottes in deinem Leben, was ist dieser Ruhm der Christenheit? Die sich brüstet, wie wenn sie die Lehrmeister Gottes wären. Was ist es, was du nicht empfangen hast? Der heilige Gott, der uns etwas sagt heute Morgen am Erntedankfest. Der es nicht durchgehen lässt. Um des Unglaubens willen sind diese Zweige ausgebrochen. Du stehst nur im Glauben drin, wenn du es im Glauben annimmst. Und um des Unglaubens willen wirst du ausgebrochen. Genauso. Aber dann steht das andere auch noch da vom ungeheuren Erbarmen. Der ganze Abschnitt. Atme die Heiligkeit Gottes und das Erbarmen Gottes. Das findet sich ja beides. Ist das Thema, das sich durch die ganze Bibel durchzieht, die Heiligkeit Gottes von den ersten Blättern bis zu den letzten. Wer etwas wegtut von diesem Buch, dessen Anrecht auf das ewige Leben wird auch weggetan werden. Und genauso zieht sich das Erbarmen Gottes durch von den ersten Menschen. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Du darfst Gnade finden vor Gott. Du darfst dich einpropfen lassen in die Traditionsgeschichte Gottes und in seine Segensgeschichte. Aus Glauben. Darum lesen wir das ja, weil wir Lutherjubiläum haben. Und dann verstehen Sie, warum Luther in der Kirche so viel kritisieren konnte, weil er sagte, nur aus Glauben, was nicht aus dem Glauben geht, ist Sünde. Es war ein apostolisches Wort, das so eine Geltung hat bis zu uns heute. Gottes Gnade will heute unser Leben erneuern. Am Erntedankfest sollen unsere Werke geprägt sein von Gott. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum. Und lass mich Wurzel treiben. Gottes Güte ist uns heute noch einmal angeboten. Zur Umkehr, zur Erneuerung und zum Fruchtbringen. Was bist du, unnützer Wildwuchs? Eingewurzelt in die Gemeinde Gottes. Du bist ein Glied der großen, heiligen Gemeinde Gottes. Da gehörst du dazu. Und Gottes Gnade wartet nun auf Frucht bei dir. Eingepfropft, was nun? Das war der zweite Teil. Nehmen Sie die Frage mit. Ich will schließen mit dem Satz, die Ernte reift. Die Ernte reift. Jetzt noch einmal ein Blick zuerst in unsere Welt. Man wird heute so gern bedrückt, wenn man sich die Weltgeschichte vergegenwärtigt, was alles an Nöten und Gefahren vor uns steht. Und ich kann auch mitfühlen, dass sehr viele junge Menschen heute angesichts so vieler Gefahrenzustände hysterisch reagieren und sie gar nicht mehr bewältigen können. Vielleicht haben wir auch zu viel problemorientiert sie erzogen. Vielleicht haben wir zu viel immer wieder von den Problemen und Nöten gesprochen. Selbst der Religionsunterricht behandelt keine biblischen Geschichten mehr, sie alle nur noch problemorientiert. Welcher junge Mensch will denn die Probleme alle noch bewältigen können? Sie sind schon viel zu groß. Und dann steht er mit seiner kleinen Kraft ohnmächtig gegenüber. Wie kann ich denn das alles lösen? Ich meine, es hilft, wenn man ein wenig in der Bibel liest. Denn die Bibel zeigt uns nicht bloß Probleme, sondern sie zeigt uns auch, dass durch eine wirre und böse Weltgeschichte Gott einen Heilsplan ausführt. Und das ist etwas Tröstliches. Das macht mich immer wieder so ruhig und still. Die Menschen wüten, die Tyrannen toben, aber Gott nimmt das alles und benutzt es zum Bau seiner Geschichte. Und das steht hier drin. Zum Beispiel, wenn Sie heute die Nachrichten von Nahost lesen. Sicher ist da viel Menschliches, Eigenes drin, was die Herren dieser Welt dort tun. Aber Gott wird auch die Fehlentscheidungen der Herren dieser Welt gebrauchen, um mit Israel seinen Plan zu Ende zu führen. Das ist ja für Bibelleser immer wieder atemberaubend, wenn sie die Bibel aufschlagen und den Propheten lesen. Ich will dich wieder sammeln. Jeremia 31, Ezekiel 38, das Volk, das zerstreut ist von allen Bergen, von allen Inseln, zurückbringen ein Land, dann steht von den unbewaldeten Bäumen, die wieder, Bergen, die wieder grünen von Bäumen, das Land, das wieder bewohnbar gemacht wird, wie Israel zurückströmt. Aber dann geht das ja noch weiter und das ist jetzt das Aufregende, dass Israel Jesus, den Messias, erkennt. Erst dann, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Etwas ganz Ähnliches hat Jesus in Lukas 21 gesagt, in dieser Endrede, dass Jerusalem zertreten werde, bis der Heidenzeit erfüllt sei. Was ist der Heidenzeit? Die Zeit, die die Heiden haben für die Mission, dass zu ihnen das Evangelium gebracht wird. Es gibt eine letzte Zeit der Missionen, darum bemühen wir uns so, dem Willen Gottes gerecht zu werden und mitzuhelfen, dass die Vollzahl der Heidenvölker eingebracht wird und der Heiden. Wir wollten gerne, dass unsere Kinder mit dabei sind in dieser Vollzahl und unsere Verwandten und Freunde und dass keiner fehlt. Dass Gott ein Maß hat, wir wissen nicht, wie groß die Zahl ist, aber bei Gott ist eine Zahl. Und dann kann er seine Wiederkunft einleiten. Dann kann Israel Jesus erkennen. Die Vollzahl der Heiden, das steht im Vers 25. Und dann steht im Vers 24, dass Gott in den Ölbaum diese Zwischenwildwuchszweige wieder rauswirft. Christen haben Grund, sehr sorgsam in die Zukunft zu schauen. Herr, lass mich nicht ausgebrochen werden. Lass unsere Gemeinde und unsere Kirche nicht ausgebrochen werden. Ich will eingepfropft sein durch Glauben in diesen Wurzelstock. Nichts anderes zählt. Das bewahrt mich. Und ich will an dieser Stelle, weil ich schon einmal getan habe, noch einmal, vielleicht ist es manche nicht mehr gegenwärtig, ein Wort von David Flusser lesen, einem Professor an der Hebräischen Universität von Jerusalem, der sich an die Christen wendet und sagt, mit eurer Bibelkritik betreibt ihr eine Zerstörung der Bibel. Und zwar mit Mitteln, die mit Wissenschaft sehr oft nur die äußere Form gemeinsam haben. Er kritisiert, dass die Christen schon lange die Verbindung verloren hätten zu dem großen Wirken Gottes. Da ihr an Fakten nicht glaubt und ihr euch als Intellektuelle noch brüstet, müsst ihr eine Art von Vorhang vor das Geschehen mit und um Jesus ziehen. Ihr Theologen entfernt die Leute vom Glauben, nachdem sie dürsten. Ihr aber habt den Glauben verloren und treibt offensichtlichen Betrug. Ihr wisst selber nicht, dass das ein Verbrechen ist. Es ist unbedingt nötig, dass die Christen langsam unter der Leitung von vernünftigeren Hirten das Neue und das Alte Testament lesen. Es ist heute nötig, sich mit den biblischen Aussagen über die Endzeit zu befassen. Die Juden tun es. Und die Christen sollten es umso mehr tun, wenn sie ihrer Erwählung nicht verlustig gehen wollen. Und er fährt dann fort und sagt, wir Juden, wir haben die Verheißung, dass wir am Ende wieder eingepfropft werden in den Baum, auch nach dem Neuen Testament, während die Christen nur die Warnung haben, dass Gott sie ausbrechen kann. Für unsere Zukunft ist gesorgt, sagt David Flusser. In diesem Erntedankfest sollte uns das Gleichnis von dem Ölbaum erschüttern und erschrecken. Nein, sollte uns ermutigen, nimm doch von diesen großen Säften. Lass sie in dein Leben strömen. Das sind doch alles Bilder, die Jesus in dem Gleichnis vom Weinstock ganz ähnlich gesagt hat. Dass er in uns wirken will. Es wäre mir immer leid, wenn Sie jetzt von diesem Gottesdienst betrübt nach Hause gehen und sagen, ich habe so viel gemerkt, was bei mir nicht stimmt. Wenn das doch sich auf eins konzentriert, ich will ihn haben, Jesus, den Sohn Gottes, der in meinem Leben wirken will, der bei mir ist, der mich segnet, der mein Leben groß macht und zum Dienst benutzt und gebraucht. Wenn nur etwas herauskommt für ihn, dass es fruchtbar wird. Und was ist das? So ein Zweiglein wird hineingepflanzt, ein unnützer Wildwuchs. Und dann darf er jene kostbaren Oliven hervorbringen. Ich darf das Bild weiter ausdeuten. Es war die kostbarste Wundsalbe, die man im Altertum kannte. Ein Heilmittel ohnegleichen, das darf mein Leben sein. Bloß Verbindung haben, im Glauben verbunden, ganz fest verbunden, Glauben, ja dazu sagen, Herr, dir will ich gehören. Welch eine große, ermutigende Zusage ist das heute für uns. Und dann schließt Paulus das Ganze ab. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums. Das kann man nicht ergründen, aber man kann staunen. Herr, dass du aus meinem Leben so große Dinge machen kannst, ich kann nur staunen. Dass du solche Pläne mit uns hast, es ist wunderbar. Was hat Gott schon gewirkt? Es waren nicht bloß lauter vergebliche Triebe, die eingepfropft waren. Was hat Gott schon gewirkt? Was kann Gott aus unserem Leben noch tun? Amen.